Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Der Vegan-Koch Attila Hildmann ist momentan großes Thema. Er hat eine Anzeige am Hals vom früheren grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck. Der hat ihn angezeigt wegen einer Drohung, einer Beleidigung. Dann heute die Meldung, das Landeskriminalamt Berlin ermittelt gegen Hildmann wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Verharmlosung des Holocaust. Vom Vegan-Koch zum Verschwörungsideologen. Wir sprechen heute in diesem Podcast zum Update über seine Kochbücher. Da gibt es nämlich die Forderung an den Buchhändler Thalia, diese Bücher aus dem Sortiment zu nehmen. Was Thalia dazu sagt und vor allem, wie Verlage mit Autoren umgehen, die so stark polarisieren oder teils mit strafrechtlich relevanten Aussagen zu hören sind, das hört ihr hier bei uns im Update. Außerdem Thema Kanye West, oder wahrscheinlich müssen wir jetzt sagen US-Präsidentschaftskandidat Kanye West, der hatte seinen ersten Wahlkampfauftritt. Und worauf dann viele Medien danach angesprungen sind, ist die Tatsache, dass Kanye ein paar Tränchen verdrückt hat, Johannes Döbbelt.
Ja, also es war schon wirklich mehr als ein paar Tränchen. Ihm ist die Stimme versagte regelrecht. Also er konnte dann kaum weitersprechen. Man hat auch nicht so richtig verstanden, was er sagen wollte danach. Und wir haben uns gefragt, warum ist das eigentlich so? Also warum ist es so ungewöhnlich, wenn Männer in der Öffentlichkeit weinen? Auch noch prominente Männer in dem Fall. Woher kommt das? Ist das vielleicht gesellschaftlich nicht so akzeptiert? Was sagt das über unser Bild von Männlichkeit aus? Und das versuchen wir gleich mal zu klären.
Das hört ihr bei uns im Podcast. Außerdem wurde heute das Spiel des Jahres gekürt. Es ist das Spiel Pictures und ist fast überall ausverkauft.
Jeder kann mitspielen, also wirklich vom 5-Jährigen bis zur Oma. Dafür ist es halt wirklich absolut perfekt.
Was ist das für ein Spiel und was ist eigentlich aus dem Spiele-Hype während der Corona-Ausgehbeschränkung geworden? Das auch im Podcast zum Update vom 20. Juli 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Dieses Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, hat es in Frankfurt auf dem Opernplatz ähnliche Szenen gegeben wie vor fast genau einem Monat in Stuttgart. Hunderte junge Leute versammeln sich in der Innenstadt und dann irgendwann gab es Angriffe auf die Polizei. Die Stadt Frankfurt hat deshalb heute Konsequenzen angekündigt. An Katrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was passiert jetzt nach der Frankfurter Krawallnacht?
Also der Opernplatz wird jetzt an den Wochenenden nachts gesperrt. Ab Mitternacht darf dann niemand mehr neu drauf. Und dann um 1 Uhr nachts werden dann alle Leute, die da noch drauf sind, verscheucht. Außerdem soll es mehr Polizeikontrollen geben. Und die Stadt will auch überlegen, ob Bars, die trotz Corona öffnen dürfen, mehr Außenflächen in Zukunft bekommen und ob vielleicht Open-Air-Konzerte stattfinden können, sodass junge Leute draußen feiern können, aber eben friedlich.
Das klingt aber alles recht nett, was jetzt an Konsequenzen eingeführt wird dafür, was da abgegangen ist, oder nicht?
Ja, also von den Frankfurter Sicherheitsbehörden und dem Oberbürgermeister kamen durchaus sehr ernste Worte. Sie sagen, es geht überhaupt nicht, dass Polizisten angegriffen werden. Und es soll auf jeden Fall verhindert werden, dass sowas nochmal passiert. Es gab auch 39 Festnahmen und auch das Bundesinnenministerium hat sich eingeschaltet und sagt, die Verantwortlichen müssen gefunden und bestraft werden. Aber der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank hat heute im Telefoninterview mit dem Hessischen Rundfunk gesagt, dass es jetzt auch nichts helfen würde, wenn man den Opernplatz komplett sperrt.
Und dann besuchen die Menschen eben andere Plätze. Und dann müssten sie alle Plätze sperren, alle Grünanlagen sperren, das Mainufer sperren. Und am Ende wäre Frankfurt am Main eine Festung, in der niemand mehr auf die Straßen gehen kann. Das kann ja nicht Ziel unserer Arbeit sein, sondern diejenigen, die sich anständig verhalten, die dürfen doch nicht bestraft werden, weil eine kleine Minderheit von, ich sage das ganz deutlich, asozialen jungen Männern eine Stadt in Angst und Schrecken bringen will.
Also die Sicherheitsbehörden wollen nicht zu viel absperren, aber schon ein gewisses Zeichen setzen. Also abends gediegen draußen sein ist okay, aber irgendwann sollen dann mal alle nach Hause.
Ist mittlerweile mehr darüber bekannt, wer die Leute, der Dezernent sagt, asoziale junge Männer, die da randaliert waren, wer das war?
Also von den 39 Festgenommenen waren wohl 29 gar nicht aus Frankfurt, sondern wohnen in anderen Städten. Da soll jetzt geprüft werden, ob sie vielleicht ein paar Monate Aufenthaltsverbot für Frankfurt kriegen. Die meisten Verdächtigen waren laut Polizei Männer zwischen 17 und 23, schon polizeibekannt. Und was auch fällt, ist die Zuschreibung Migrationshintergrund.
Und das war ja auch schon in Stuttgart teils so, ne?
Ja, und wegen Stuttgart läuft ja auch gerade eine Diskussion darüber, inwieweit es legitim oder eben vorverurteilend ist, dass man Gewalt mit Migrationsgeschichte erklärt.
Und was machen wir da jetzt? Also es ist ja schon krass, dass solche Riesenkrawalle jetzt innerhalb von so kurzer Zeit zweimal in zwei Städten passiert sind.
Ja, also Bundesinnenminister Horst Seehofer hat der Zeitung Münchner Merkur gesagt, dass er eine Studie dazu will und die soll klären, woran es genau liegt, dass die Polizei von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch, wie Seehofer sagt, in den Medien oder von Politikern in letzter Zeit so krass beschimpft und angegriffen wird.
In Frankfurt haben am Wochenende hunderte Menschen randaliert und die Polizei angegriffen. Die Infos über die Konsequenzen hatte Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Attila Hildmann, der Vegan-Koch, der seit einiger Zeit eher mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen unterwegs ist.
Seid ihr auch Feinde der Demokratie? Wir demonstrieren für Grundrechte, für Menschenrechte, gegen eine Pharma-Mafia, gegen Großkonzerne, die Deutschland verraten haben. Ihr denkt, ihr seid Antifaschisten. Das Einzige, was ihr macht, ihr seid Faschisten.
Von Attila Hildmann gibt es nicht nur solche Sprüche. Von ihm gibt es auch 9 vegane Kochbücher. Dazu betreibt er noch eine vegane Snackbar in Berlin-Charlottenburg. Und jetzt rufen Menschen, unter anderem bei Twitter, dazu auf, dass Lieferando kein Essen mehr von Hildmanns Restaurant ausliefern soll und dass Thalia seine Bücher nicht mehr verkaufen soll. Der Buchhändler wiederum antwortet, hey, wir sehen aktuell keinen Grund, die Bücher aus unserem Sortiment zu entfernen. Katrin Stövesand verfolgt für den Deutschlandfunk, was in der Verlagsbranche passiert. Katrin, also kann ein Händler wie Thalia, wie Amazon, wie Hugendubel ohne weiteres die Bücher eines Autoren vom Markt nehmen oder gibt es da Verträge, die das verhindern?
Die können das schon. Also grundsätzlich gibt es natürlich Verträge, vor allem bei so Bestsellergeschichten. Da macht man vorher ab, wie viele Exemplare nimmt man ab und wo platziert man die, wie prominent stellt man die auf. In diesem Fall ist kein Zwang über Verträge gegeben. Ich bin keine Kochbuchexpertin, muss ich gestehen, deshalb habe ich mal nachgeguckt. Diese veganen Kochbücher von Hildmann, die jetzt noch auf dem Markt sind, die sind zumeist beim Verlag Becker Jost Volk erschienen. Das ist ein sehr kleiner Verlag hier im Rheinland und die haben sich auf Ratgeber spezialisiert. Und dieser Verlag hat sich schon vor 4 Jahren distanziert, hat also die Zusammenarbeit mit Hildmann ausdrücklich beendet. Da gibt es auch eine offizielle Erklärung dazu und ich habe vorhin auch noch mal mit dem Verlag telefoniert. Also eine klare Distanzierung, hier gibt es gar keinen Druck auf irgendeinen Händler, die Hildmann-Regale nachzufüllen und Thalia könnte wie jeder andere Händler sich dagegen entscheiden. Die können natürlich jetzt auch argumentieren, ja, vegane Kochbücher werden stark nachgefragt. Hildmann war da eine Hausnummer, wenn nicht sogar eine Art Role Model für Menschen, die sich vegan ernähren möchten. Und was immer auch der denkt und sagt, das hat ja nichts mit einer Kochkunst zu tun und davon steht ja auch nichts in diesen Büchern.
Aber Moment, wenn der Verlag tatsächlich mittlerweile die Zusammenarbeit gekündigt hat, wer druckt dann noch die Bücher für den Handel?
Das sind tatsächlich noch die Restbestände, die auf dem Markt sind.
Welche Rolle spielen da jetzt wir Kunden? Also haben wir so eine starke Macht, dass wir Händler zwingen können, ein Produkt vom Markt zu nehmen?
Hätten wir die, würde ich als zweites fragen. Als erstes würde ich fragen, wollen wir die? Und zwar aus 2 Gründen. Erstens bekommt natürlich diese Figur Hildmann durch so eine Aktion eine Aufmerksamkeit, die sie gar nicht verdient. Zweitens, wir sind eine plurale Gesellschaft. Manche Dinge müssen wir leider aushalten. Und eben in diesen Büchern geht es ja nicht um Volksverhetzung und Verschwörung oder sowas, sondern um Tofu und Gemüse. Und nehmen wir jetzt mal an, ein Linksrevolutioneller, der auf Twitter täglich einen wirklich blutigen Umsturz propagiert, schreibt aber hervorragende unpolitische Krimis. Würden wir die denn auch verbannen wollen? Also das ist, glaube ich, immer eine Frage des Mittels und des Maßes. Und der Protest ist total nachvollziehbar. Und natürlich kann man sagen, wir wollen nicht, dass er erfolgreich ist. Der verbreitet unakzeptablen Mist. Und dann kann man natürlich diese Kochbücher boykottieren, jeder für sich. Aber so eine Riesenkampagne, die spielt ihm doch nur in die Hände.
Da schließt sich natürlich die Frage an. Also bei Thalia, bei Hugendubel, bei Weltbild, da finden wir nicht nur die Kochbücher von Attila Hildmann, sondern auch Pseudowissenschaftler wie Erich von Däniken oder Bücher von Verschwörungserzählern. Muss ein Händler ein so breites Sortiment haben, um bestehen zu können, wenn es so ein Riesenhändler ist?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Also müssen würde ich nicht von ausgehen. Ich denke mal, eben gerade die großen wie Thalia, die haben so erfolgreiche, prominente Bestseller-Titel, die könnten sicherlich auf fragwürdige Inhalte verzichten. Aber man kann natürlich immer fragen, wo hört man auf, wo fängt man an, die Sachen aus den Regalen zu verbannen? Also die wirklich konkreteste Frage, die sich in den letzten Jahren immer gestellt hat, ist Antaios, also dieser rechte Verlag um den rechten Vordenker Kubitschek. Und da gibt es sogar einige kleine Buchhändler, die sagen, egal wie links sie selber sind, Wir müssen dieses Gedankengut mindestens grob kennen, um uns damit auseinandersetzen zu können, um auch dagegen zu halten zu können. Und deshalb müssen wir die auch verfügbar haben in den Regalen. Wenn jetzt jemand sagt, was schreibt denn eigentlich der Herr so und so, dann will ich dem das auch liefern können, damit er eben auch dagegen halten kann oder sich sonst wieder mit auseinandersetzt. Das ist tatsächlich genau wie die freie Gesellschaft, dann auch der freie Markt, kann der Händler selber entscheiden.
Bei Hildmann hat sich der Verlag bereits distanziert. Schauen wir generell mal auf die Verlage. Gibt es andere Beispiele bei stark polarisierenden Autoren, wo sich die Verlage zurückgezogen haben?
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Einer der prominentesten ist bestimmt Akif Pirinci, Felideh. Wir erinnern uns, diese Katzenkrimis waren super erfolgreich, wurde sogar verfilmt. Der hat dann ja zu Pegida-Zeiten seine politische Seite ausgelebt, wurde wegen Volksverhetzung auch verurteilt. Und auch hier hat der Verlag die Zusammenarbeit beendet. Das waren damals Heine Goldmann, also damals Bertelsmann-Gruppe, heute Random House. Aber Random House zum Beispiel hat auch immer noch Thilo Sarrazin unter Vertrag. Also das kann sehr widersprüchlich sein, wie Verlage sich da verhalten. Beziehungsweise auch, wenn man es nett sagen will, schwierig da eine Trennlinie zu ziehen. Und Akif Pirinci ist mittlerweile übrigens bei Antaios angedockt mit seinen politischen Schriften.
Katrin Stövesand, Dankeschön. Thalia selbst haben wir heute auch angefragt. Die haben auf ihr Pressestatement verwiesen, in dem sie unter anderem schreiben: Wir distanzieren uns mit allem Nachdruck von einer rechtsradikalen und antisemitischen Weltanschauung, so wie sie unter anderem von Herrn Hildmann vertreten wird. Die Diskussion um A. Hildmann sollte jedoch nicht am Kochbuchregal, sondern gesamtgesellschaftlich geführt werden. Und die geringe Anzahl der im Buchhandel und im Onlineshop erhältlichen Exemplare der Hildmann-Kochbücher sind nicht geeignet, um dem Autor eine Bühne zu bieten, schreibt Thalia.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie waren nie wirklich weg, die Brettspiele. So ein Spieleabend ist immer schon was sehr Feines. Und jetzt, durch das viele Zuhausebleiben im Corona-Frühjahr, ist der Umsatz der Spielebranche um 25% gestiegen. Heute wurde das Spiel des Jahres in Berlin gekürt und das heißt in diesem Jahr Pictures. Da spielen wir mit so verschiedenen Bauklötzen, mit Schnürsenkeln, mit Symbolkarten und stellen Fotomotive nach. Aber was macht ein gutes Brettspiel eigentlich aus? Darüber sprechen wir mit Silke Christensen. Sie ist Inhaberin des Brettspielcafés Würfel und Zucker in Hamburg. Hallo.
Hallöchen.
Was muss ein gutes Brettspiel im Jahr 2020 mitbringen?
Das kommt natürlich auf den Spielertypen an, aber grundsätzlich muss es dem Spieler Spaß machen.
Was macht uns momentan am meisten Spaß?
So pauschal möchte ich das nicht beurteilen, aber Kommunikation ist es auf jeden Fall häufig sehr weit vorn. Wobei es auch viele Leute gibt, die einfach gerne sehr viel grübeln und Strategien ausdenken und versuchen, einen möglichst tollen Weg zu möglichst vielen Punkten zu finden.
Und da sind wir schon bei den verschiedenen Spielertypen. Also es gibt die, die am liebsten sich gegenseitig etwas zurufen, versuchen, was rauszufinden, sozusagen in Gesellschaft was erarbeiten. Und dann gibt es die, die still vor dem Brett sitzen und grübeln.
Genau, und alles, was dazwischen ist, gibt es auf jeden Fall auch. Also es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch kommunikative Spiele, die durchaus strategisch sind und strategische Spiele, die durchaus auch Kommunikation bedürfen.
Wie ist denn das mit den kommunikativen Spielen bei euch im Brettspielcafé? Wird es dann auch mal lauter?
Ja, leider ja. Das ist tatsächlich ein Problem bei uns. In einem Raum ist der Schall ein wenig ungünstig und wir haben da schon versucht, alles Mögliche nachzubessern. Aber wenn da mehrere Gruppen in diesem Raum sehr kommunikative Spiele spielen, ist es für die, die lieber etwas leisere Sachen spielen, durchaus schwierig.
Also Monopoly, Sagerland, Scotland Yard, es hat sich ja mittlerweile recht viel verändert, seitdem diese Spiele irgendwann mal vor 20, 30 Jahren auf den Markt gekommen sind, oder?
Ja, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist wirklich schon so extremst alt. Quasi die Spiele aus fast meiner Jugend und ich bin schon wirklich nicht mehr so jung. Ganz interessant wurde es 1995 und das war schon deutlich nach dem, was du mir jetzt gerade aufgezählt hast. Denn da kamen ja die Siedler von Catan raus und da ist das Spielen an sich nochmal wirklich umgekrempelt und revolutioniert worden und Brettspiel-Comeback war riesengroß. Ja, und dann kam das Internet, ne?
Und dann?
Ja, und dann haben Leute festgestellt, dass man sich auch spielerisch tatsächlich ohne Mitspieler bewegen kann in dieser Welt. In digitalen Spielen, wo man nicht darauf warten musste, ob irgendjemand Zeit hatte, mit einem zu spielen. Und da wurde es tatsächlich weniger mit den Brettspielen in Deutschland.
Jetzt wieder der Anstieg, zu Corona-Zeiten zumindest um 25%. Also Brettspiele sind nicht ein Liebhaberding, ne?
Nein, also die Brettspielbranche wächst seit vielen Jahren stetig und verlässlich. Die größte Spielemesse der Welt in Essen wird jedes Jahr größer. Es gibt immer mehr Vereine und Möglichkeiten, wieder Spiele zu spielen. Also das geht schon seit Jahren so, der Trend. Aber Corona hat da auf jeden Fall noch mal so eine heftige Schippe draufgelegt, das hätte auch keiner erwartet.
Spiel des Jahres ist jetzt also Pictures. Ist das verdient?
Ja. In meinen Augen ist es absolut verdient. Wir hatten schon den Prototypen gesehen und waren da schon wahnsinnig begeistert von dem Spiel und haben gesagt, es ist so perfekt fürs Café, wir können es auch gar nicht abwarten. Es ist ganz toll für Familien, super schneller Einstieg, jeder kann mitspielen, also wirklich vom, weiß ich nicht, 5-Jährigen bis zur Oma. Und dafür ist es halt wirklich absolut perfekt.
Silke Christensen vom Brettspielcafé Würfel und Zucker in Hamburg, danke.
Ich danke euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Männer, die in der Öffentlichkeit weinen, das sehen wir nicht besonders oft. Und wenn doch, dann ist es irgendwie was Besonderes, so wie jetzt bei Kanye West. Der will ja angeblich als Kandidat bei der US-Präsidentschaftswahl im November antreten. Und bei einer mutmaßlichen Wahlkampfveranstaltung ist der Rapper in Tränen ausgebrochen. Es ging um das Thema Abtreibung. Und Kanye West hat erzählt, dass sein Vater ihn eigentlich auch abtreiben lassen wollte.
My mom saved my life. My dad wanted to abort me. There would have been no Kanye West because my dad was too busy.
Ja. Und da fängt er eben an, ziemlich heftig zu weinen. Das wirkt schon authentisch. Er kann dann auch erstmal kaum weitersprechen. Sein Publikum versucht ihn zu trösten. Es gibt ja auch Applaus, hören wir. Vielen Medien war das heute eine Meldung wert. Wir berichten ja jetzt auch darüber. Aber warum ist das eigentlich so ungewöhnlich, dass ein Mann, ein prominenter Mann in der Öffentlichkeit weint? Was sagt das über unser Bild von Männlichkeit aus? Wir versuchen das zu klären mit Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Johannes, was wissen wir denn darüber, inwiefern öffentliches Weinen bei Männern überhaupt akzeptiert ist?
Also zum Weinen generell gab es schon einige Umfragen und da sagt immer die Mehrheit klar, auch Männer dürfen und sollten erstmal grundsätzlich weinen dürfen. Bei der Frage, ist das denn auch in der Öffentlichkeit okay, da sagen dann aber etwa die Hälfte der befragten Männer, es gehöre sich nicht in der Öffentlichkeit zu weinen. Die empfinden das als peinlich. Bei den befragten Frauen hat das aber nur jede fünfte gesagt. Also die sehen das offenbar deutlich entspannter, wenn Männer in der Öffentlichkeit weinen. Etliche Männer, etwa jeder Dritte, die sagen aber auch, ihm sei schon in der Kindheit beigebracht worden, seine Gefühle nicht zu zeigen. Und die meisten stimmen ebenfalls zu der Aussage, ich weine nicht in der Gegenwart anderer. Also schon ein ziemlich deutliches Bild da.
Gibt es Studien darüber, ob Frauen generell häufiger weinen als Männer?
Ja, gibt einige Untersuchungen dazu und die zeigen, Frauen weinen tatsächlich insgesamt deutlich öfter, also sei es jetzt privat oder in der Öffentlichkeit, ungefähr 3 bis 4 Mal so oft wie Männer weinen Frauen. Warum das so ist, ist noch nicht so richtig klar. Ein Aspekt ist da aber sicherlich die Frage, wie Weinen kulturell gelernt wird, also wie Jungs oder Mädchen da sozialisiert werden. Ich habe über das Thema auch mit dem Männerforscher Christoph May gesprochen und er sagt, Männer lernen schon früh, dass andere Männer nicht weinen. Zum Beispiel, weil viele Männer, die heute erwachsen sind, früher ihre Väter nie oder selten haben weinen sehen.
Ja, also wir wachsen sprichwörtlich nicht damit auf, dass wir mit Männern auf, die emotional integer sind und Weinen als absolut gewinnbringende Möglichkeit sehen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und gleichzeitig, ja, steht auch die Frage, warum ist das so erstaunlich, dass das mehr jemand öffentlich tut? Das heißt, hier sind wir auch damit konfrontiert, dass wir öffentlich gar nicht unsere Gefühle zeigen dürfen. Das heißt, unsere Vorstellung von Professionalität wie man sich öffentlich zu verhalten hat, wie man sich inszeniert öffentlich, ist eine zutiefst männliche.
Jetzt ist Kanye West ja eigentlich nicht alleine mit seinen öffentlichen Tränen. Es gab ja auch schon andere Prominente, auch Politiker, die in der Öffentlichkeit geweint haben, Johannes.
Ja, manche erinnern sich vielleicht noch an Obama, der in seiner Zeit als US-Präsident bei einer Rede geweint hat. Oder Bill Clinton hat geweint während einer Wahlkampfrede seiner Frau Hillary. Wladimir Putin sogar hat mal öffentlich geweint. Das war, als die russische Nationalhymne gespielt wurde.
Und es ist natürlich immer die Frage, wie echt so ein Weinen ist.
Ja klar, aber wenn es echt rüberkommt, ne, dann kann es einem ja sicherlich auch Sympathiepunkte einbringen, weil dann eben auch mächtige Männer eine Art von Menschlichkeit so zeigen. Das ist aber auch deshalb ein interessanter Punkt, weil wir uns das Ganze ja mal bei Frauen vorstellen könnten. Also eine weinende Angela Merkel oder eine weinende Ursula von der Leyen. Soweit ich weiß, haben wir das noch nicht gesehen. Die Gender- und Männerforscherin Anna Buschmeier, die meint, das wäre für Frauen auch besonders problematisch, weil es bei ihnen dann noch eher als bei Männern auch als Schwäche ausgelegt würde.
Das ist so wie damals diese Diskussion um Angela Merkel im Kleid, plötzlich so eine Weiblichkeit hervorschwingt, die eben auch ganz problematisch ist, leider, also sozusagen für Frauen in solchen mächtigen Positionen.
Anna Buschmeier sagt, am Ende geht es jetzt aber nicht nur um Mann oder Frau, ob öffentlich weinen okay ist, sondern auch darum, wie viel Emotionalität darf ich überhaupt unkontrolliert zulassen und öffentlich zeigen, ohne dass mir das dann sofort negativ ausgelegt wird. Männerforscher Christoph May, der würde sich auf jeden Fall wünschen, hat er mir gesagt, dass öffentliches Weinen gerade bei mächtigen Männern auch häufiger vorkommt und dass das so vielleicht dann auch insgesamt gesellschaftlich akzeptierter wird.
Also ich würde gerne mehr Politiker sehen, männliche Politiker, die ihre Emotionen mit in den Alltag bringen, die zeigen, wie wenn sie überfordert sind, die zeigen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, die sich eingestehen, dass sie nicht mehr weiter wissen und das auch thematisieren, dann das hat auch mit Glaubwürdigkeit zu tun.
Er glaubt aber, bis es soweit ist, dürfte das noch einige Jahrzehnte dauern. Also er geht da von einer sehr langfristigen Entwicklung, wenn überhaupt, aus.
Weinen in der Öffentlichkeit bei Männern und Frauen hat sich Johannes Döbbelt für uns genauer angeschaut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tag 4 beim EU-Gipfel und noch immer kein Kompromiss da. Die 27 verhandeln weiter rund um den Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union für die Mitgliedstaaten. Die ursprüngliche Idee war ja 750 Milliarden aufgeteilt in 500 Milliarden Euro Zuschüsse und 250 Milliarden als Darlehen, die zurückgezahlt werden müssen. Wie viel ist von dieser Idee noch übrig? 390 statt 500 Milliarden an Zuschüssen, heißt es heute Abend. Die Summe wurde also schon mal gesenkt. Seit Freitag wird, wie man so hört, durchaus hart und auch mal laut und manchmal auch ein bisschen böse verhandelt. Paul Vorreiter ist unser Korrespondent in Brüssel. Paul, also erstmal zu diesem lieben Geld. Wer hat sich da jetzt durchgesetzt? Die sparsamen vier? Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark?
Ja, man kann es so ein bisschen von beiden Seiten sehen, denn die sparsamen vier oder inzwischen sind es ja schon die sparsamen fünf. Diese Gruppe hat ja Verstärkung bekommen um Finnland. Wenn es nach denen gegangen wäre, hätte man überhaupt gar keine Zuschüsse gegeben. Dann wäre das ganze Hilfsprogramm über Kredite gelaufen, die Länder dann wie Italien und Spanien abstottern müssen. Ja, das ist natürlich eine Extremposition gewesen und es war irgendwie klar, dass man da irgendwo sich in der Mitte wird treffen müssen. 390 Milliarden Euro ist ja relativ nah dran an 400 Milliarden Euro und das ist so die Summe, die immer genannt wurde, die für Deutschland und Frankreich auch so eine Schmerzensgrenze ist, denn der Vorschlag, wir erinnern uns von Emmanuel Macron und Kanzlerin Merkel, der sei ja 500 Milliarden Euro an Zuschüssen vor, ebenso auch der EU-Kommission. Und da ist man eben jetzt zurückgegangen und bei 390 Milliarden Euro will man sich vermutlich treffen. Das Ganze ist noch nicht so komplett in trockenen Tüchern. Vor einigen Minuten ist hier der Ratspräsident Charles Michel, der hier so eine Art Moderator ist und die ganzen Leute zusammenführt, vor die Presse gegangen und hat gesagt, dass er jetzt bald einen neuen Vorschlag ankündigen wird. Den Staats- und Regierungschefs, also es sieht danach aus, dass es zumindest in dieser Sache Bewegung gibt, aber ganz schwarz auf weiß haben wir es noch nicht.
An welchen Streitfragen wird jetzt gerade gearbeitet? Weil Sie sitzen ja jetzt wieder zusammen.
Nein, Sie sitzen leider noch nicht zusammen. Oh. Das ist heute auch wieder mehrfach verschoben worden. 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr. Jetzt haben wir inzwischen schon nach 19 Uhr und die große Runde sitzt immer noch nicht zusammen. Es Ist allerdings davon auszugehen, dass jetzt in weiteren unterschiedlichen Gesprächskonstellationen jetzt halt noch die weiteren Fragen rund um dieses Corona-Hilfspaket besprochen werden. Da ist ja eine Frage auch, wie kann denn kontrolliert werden, dass diese Mittel auch für in Reformen gesteckt werden, Digitalisierung, Ökologisierung, also so moderne Politikfelder. Da hatte es ja auch einen Streit gegeben zwischen den Südländern und eben auch diesen sparsamen Vier, die da sehr darauf pochen, dass es dann einen Kontrollmechanismus gibt, wo auf jeden Fall nochmal geguckt werden kann, ob das Geld dann auch so eingesetzt wird. Da dringt zurzeit nichts durch. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, inwiefern man sich da jetzt schon weiter angenähert hat. Aber es scheint zumindest so zu sein, dass die Gespräche jetzt weitergehen und ja, man eben jetzt auch in diesen Bereichen vielleicht Fortschritte macht.
Ein spannender Punkt ist ja auch, ob und wie weit die Hilfsgelder von der Rechtsstaatlichkeit in den Ländern abhängig gemacht werden sollen oder können. Zum Beispiel Polen und Ungarn möchten wir da nennen. Gibt es da was Neues heute?
Ja, dieser Punkt ist heute so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, eben weil ja noch sehr diese Zuschuss-Kredite-Diskussion im Vordergrund stand. Aber es wurde auch gesagt, dass eben das auch durchaus hier auf die Tagesordnung kommt. Man muss aber dieser Rechtsstaatlichkeit sagen, da geht es ja nicht um den Corona-Hilfsfonds oder beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Es geht da vor allem um den nächsten EU-Haushalt 21 bis 27. Da können sich die Polen und die Ungarn auf den Standpunkt stellen, dass sie mit einem Veto drohen bei diesem Corona-Hilfspaket, wenn eben diese Rechtsstaatlichkeit als Bedingung in den EU-Haushalt mit reinkommt. Andererseits muss man jetzt sehen, wir haben jetzt hier 4 Tage durchverhandelt, ob wirklich das Veto immer noch steht in der allerletzten Sekunde, weil ja gerade auch Polen und Ungarn ja auch durchaus von diesem Corona-Hilfspaket ja auch selber profitieren. Das können wir jetzt bis zu diesem Zeitpunkt jetzt nur spekulieren, aber ich denke, Aufschluss wird darüber tatsächlich diese nächste Runde der Staats- und Regierungschefs, wenn die jetzt irgendwann mal sich im Laufe des Abends nochmal treffen, geben, weil man dann vielleicht auch sehen wird, ob man da auf der Ziel geraten ist oder nicht.
Das Update zum EU-Gipfel am Montag, Stand 19.12 Uhr von EU-Korrespondent Paul Vorreiter in Brüssel. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tja. Speedy Gonzales mag die schnellste Maus von Mexiko sein, aber die höchste Maus von der Welt ist eine andere. Forscher haben auf einem Vulkan im Norden von Chile eine Maus, eine Blattohrmaus entdeckt, und zwar in einer lebensfeindlichen Höhe von knapp 6750 Metern. Im Fachmagazin PNAS, da steht, dass noch nie ein Säugetier in so einer Höhe gesichtet wurde, außer der Mensch natürlich. Das Leben im Hochgebirge ist ziemlich ungemütlich, die Luft ist dünn, es ist kalt, meist liegt das ganze Jahr über Schnee. Wissenschaftsredakteurin Jenny Rieger hat sich diese Studie dazu angeschaut. Jenny, was ist das Besondere an dieser Entdeckung, an dieser Maus?
Also das Besondere, wie du schon sagst, das ist tatsächlich einfach die Höhe, weil so weit oben erwartet einfach niemand ein Säugetier. Und diese Maus, also um ganz, ganz genau zu sein, ist das die Gelbsteiß-Blattohrmaus oder Phyllotis xanthopygus rupestris auf Latein. Die schlägt damit auch den bisherigen Säugetierhöhenrekord. Den hat bisher der Großohrpfeifhase im Himalaya gehalten. Der wurde auf so rund 5100 Metern Höhe gesichtet. Und es gab wohl auch eine Beobachtung von Bergsteigern aus den 1920er Jahren, die gesagt hatten, sie hätten so auf etwa 6100 Metern Pfeifhasen gesehen. Und da vielleicht noch mal so zum Vergleich, also die höchstgelegene menschliche dauerhafte Siedlung ist La Rinconada in Peru und die liegt eben auf etwa 5100 Metern. Also dagegen ist diese Blattohrmaus ein echter Gipfelstürmer.
Wo wurde die Maus genau entdeckt?
Auf dem Gipfel eines erloschenen Vulkans in den Anden. Und Bergsteiger haben eben da einfach ganz zufällig so eine Maus über ein Schneefeld laufen gesehen und gefilmt. Und dann hat der Biologe Jay Stoltz davon Wind gekriegt und davon erzählt er auch in einem Video auf der Website der University of Nebraska.
This Andean mountaineering team filmed a video of this mouse scurrying across an alpine snowfield at just over 20,000 feet on the slopes of this volcano called Xochicalco. The reason why that footage was so surprising is because no one expected mammals to be able to survive and function at such an extreme altitude.
Also mit Mäusen in so einer Höhenlage hat niemand gerechnet.
Genau, und deswegen wollte Jay Stoltz es eben auch näher untersuchen gehen. Und dieses Jahr hat er mit einem Team eine Expedition auf diesen Vulkan gemacht. Und da oben ist es eben auch extrem trocken. Das liegt nämlich in der Atacama-Wüste. Das ist die trockenste Wüste der Welt. Die Luft enthält sehr wenig Sauerstoff. Es ist weniger als halb so viel wie auf Meereshöhe. Und die Temperaturen fallen manchmal auch auf minus 60 Grad. Und trotzdem laufen da oben diese Mäuse rum. Und diese Rekordmaus auf 6700 Metern, die hat seinen Bergsteigerbegleiter eben zufällig zwischen so ein paar Felsen gesehen. Und Jay Stoltz hat sie dann mit der Hand gefangen. Und das sieht man eben auch in diesem Video und man hört den Biologen auch ganz schön keuchen, weil die Luft da so dünn ist.
Fortunately, my reflexes were still good enough that I was able to actually capture this mouse on the actual summit of Jijijaiko. So this was our world record mouse.
Also wir brauchen da oben natürlich Hilfe beim Atmen, brauchen irgendwie Sauerstoff. Wie können die Mäuse da oben überleben?
Ja, auf irgendeine Art müssen die sich an das Leben da oben angepasst haben, damit sie eben mit diesem niedrigen Sauerstoffgehalt klarkommen. Bei diesen Blattohrmäusen wurde das noch nicht so richtig untersucht. Es gibt aber andere Mäusearten, die auch so in relativ hohen Höhenlagen leben. Und manche atmen zum Beispiel einfach schneller und die haben auch eine andere Art von Hämoglobin, also ihr Blutfarbstoff, der hat ein bisschen eine andere Struktur, sodass die Blutkörperchen Sauerstoff besser binden und eben auch schneller transportieren können.
Aber Sauerstoff ist die eine Frage. Also atmen geht irgendwie, aber was fressen die Mäuse da oben?
Ja, genau, das ist eben die große Frage. Also Jay Stolz und Kollegen, die haben schon gemutmaßt, dass diese Mäuse vielleicht irgendwelche Pflanzenreste oder sowas fressen, die so aus dem Tal nach oben geblasen werden. Das dürfte jetzt aber nicht wahnsinnig viel und vor allem auch nicht besonders nahrhaft sein. Und diese Mäuse haben wohl auch einen eher hohen Energiebedarf, um eben ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Also woher die ihre Kalorien nehmen, ist im Moment noch ein ziemliches Rätsel. Interessant ist auch, dass diese Gelbstaßblattammaus anscheinend wirklich sehr anpassungsfähig ist. Die kommt nämlich auf allen Höhenlagen vor, also von 0 bis wirklich 6700 Meter über dem Meeresspiegel. Also die Fähigkeit von Säugetieren in so großen Höhen zu überleben, die wurde offenbar ein bisschen unterschätzt bisher.
Für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist es ja auch nicht unbedingt einfach, so weit oben zu forschen, ne?
Ja, genau, das ist auch wahrscheinlich der Grund, dass man das nicht, noch nicht so richtig weiß. Aber Jay Stolz sagt, es lohnt sich wahrscheinlich, diese Mäuse ein bisschen näher zu untersuchen. Die Ergebnisse könnten auch für die Medizin ganz interessant sein, zum Beispiel so für die Erforschung von Herz- und Lungenkrankheiten oder wenn es eben darum geht, Höhenkrankheit bei Menschen zu behandeln.
Der Rekord für das am höchsten lebende Säugetier wurde gebrochen und zwar von einer Blattohrmaus in den Anden. Die Infos von Jenny Rieger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.